Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das waren zwei wilde Tage, die wir erlebt haben. Philipp hatte gestern quasi frei und das war gar nicht so schlecht, wie er das gelegt hat, weil gestern ist wenig Tennis gespielt worden. Heute dafür umso mehr. Während wir aufnehmen, wird sogar noch gespielt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Chip and Charge mit der Zusammenfassung zu Tag 1, 2, 3, 4, 5 der French Open. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Im Hintergrund hört ihr den australischen Kollegen, der noch die Radiozusammenfassung macht. Da bitten wir um Verständnis. Wir wollen natürlich über die Ergebnisse von heute sprechen, weil über gestern gab es nicht so richtig viel zu sprechen. Allerdings müssen wir am Anfang über ein Match sprechen, was es gestern gegeben hat. Und das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Und wenn Philipp und ich unsere Rückschau machen in ein paar Monaten, wird das sicherlich im ganz engen Kreis der Matches des Jahres sein. Iga Swiatek gegen Naomi Osaka. Und Philipp, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so ein Match erleben würden. 7:6, 1:6, 7:5 und am Ende für Iga Swiatek, die einen Matchball bei 3:5 abwehrt, wo Naomi Osaka vielleicht in dem Aufschlagspiel ein kleines bisschen nervös geworden ist, den Druck gespürt hat. Aber wie erstens Naomi Osaka 3 Sätze lang auf den Ball geprügelt hat und zweitens, wie sich Iga Swiatek aus dieser so misslichen Lage befreit hat. Das waren zwei ganz große Dinge und das Match hatte alles, was es braucht, um Tennis zu lieben. Es war ein fantastisches Tennismatch.
Ja, und eins, das ja potenziell auch die Gemengelage verändern kann. Also wenn das die Osaka ist, die wir ab jetzt wieder im Spitzentennis haben, dann wird aus den Top 4 bei den Damen aber mal ganz schnell eine Top 5. Und dann haben wir eine, die Swiatek extrem gefährlich werden kann, wobei Swiatek, und das haben wir ja gesehen, früher oder eigentlich ja immer noch eine Königin darin ist, Matches extrem schnell zu entscheiden, aber man muss sagen, in den letzten 1-2 Jahren auch extrem gut darin geworden ist, so enge Partien für sich zu ziehen. Wir denken nur an das andere potenzielle Match des Jahres, das Finale in Madrid, wo sie auch hingegangen ist und gegen Sabalenka Matchbälle abgewehrt hat und ein Match, was immer wieder gegen sie zu kippen drohte, noch gewonnen hat. Und ich habe nicht damit gerechnet, ich habe aber auch vorher von niemandem gehört, der damit gerechnet hat, dass Osaka so gut spielen würde. Das war jetzt wirklich ein bisschen die alte Osaka mit verbesserter Beinarbeit auf dem Sand und dadurch einfach besseren Positionen, aus denen sie spielen konnte. Und ja, war eine beeindruckende Leistung von Osaka. Wissen wir jetzt natürlich noch nicht, ist das das neue Normal oder war das jetzt quasi den Umständen geschuldet? Auf jeden Fall, was bei rumgekommen ist, war eine spektakuläre und hochklassige Partie.
Osaka ist noch immer nicht die Sandplatz-Queen, das können wir, glaube ich, so deutlich sagen. Und du hast es gesagt, sie bewegt sich inzwischen ein bisschen besser auf dem Sand, aber es ist noch nicht perfekt. Aber das muss es vielleicht auch gar nicht. Sie hätte wahrscheinlich gestern gegen sehr, sehr viele Spielerinnen gewonnen. Was mir extrem gut gefallen hat gestern, erstens war ihr Aufschlag, den sie mit zwischendurch fast 190 km/h über das Netz gebracht hat. Und zweitens die ultra aggressive Spielweise. Sie hat sofort versucht, den Winner zu bringen. Sie hat sofort versucht, Swiatek unter Druck zu setzen. Swiatek hatte überhaupt keine Möglichkeit, zwischendurch ihr Spiel aufzuziehen, weil sie immer wieder von Osaka unter Druck gesetzt worden ist. Und wie sie, du hast es eben gerade gesagt, wie sie die Linien getroffen hat, wie sie dann auch die Länge in ihrem Spiel hatte. Das war wirklich, wirklich bewundernswert. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die da waren, die Halle war leider nur zu knapp 40% gefüllt. Die haben nur für eine Atmosphäre gesorgt, die viele nicht vergessen werden, die auch Iga Swiatek nicht vergessen hat, indem sie nachher auf dem Platz dann noch ein Interview gegeben hat und wo sie gesagt hat, Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen bei solchen Matches. Aber die verbesserte Naomi Osaka, die ist halt die Geschichte, die wir brauchen. Oder die nicht wir brauchen, sondern die wir hier gesehen haben. Das ist die Geschichte, die verbesserte Naomi Osaka.
Naja, und es hätte potenziell, glaube ich, eine ähnliche Geschichte sein können wie damals bei Nadal und Söderling. Natürlich hat Swiatek das jetzt noch nicht ganz so dominiert wie Nadal, aber so weit ist sie nicht entfernt. Und warten wir mal ab, in 2 Wochen hat sie oder ist die Chance recht hoch, dass sie einen 4. Titel in 5 Jahren dort geholt haben wird. Und was Söderling damals mit Nadal angestellt hat, war ja dann so ein bisschen das Vorbild für die nächsten Jahre. Geschafft haben es dann kaum Leute, schon eher bei den Masters-Turnieren als in Roland Garros, aber versucht wurde es dann häufig, einfach weil es so eine radikale Herangehensweise an ein eigentlich unmöglich zu lösendes Matchup war. Und Ja, es wäre eine Riesenüberraschung aus meiner Sicht gewesen, hätte Osaka das wirklich über die Ziellinie gebracht, einfach von der Perspektive vor dem Match. In dem Match natürlich hatte sie Chancen, aber wie gesagt, da steht dann eben schon eine im vollen Saft stehende Nummer 1 auf der anderen Seite vom Netz und Osaka, die vor, ja, wann hat sie ihr Kind bekommen? Im August, meine ich. Mhm. Also die davon wirklich langsam noch zurückkommt und da glaube ich, kann man ihr auch in keinster Weise vorwerfen, dass sie das Match nicht über die Ziellinie bekommen hat. Das hätte sie wahrscheinlich in 3, in 6, in 12 Monaten in irgendeiner Form geschafft und ja, warten wir mal ab, ob wir die beiden jetzt häufiger gegeneinander sehen. Das Coole ist ja, die verstehen sich eigentlich ganz gut, die sind ja beide auf ihre Art auch irgendwie interessant. Also du hast gerade Świątek angesprochen und ihren, sag ich mal, Publikumstadel. Ja. Świątek hat, ich finde schon manchmal ein bisschen was von Nadal, dahingehend, dass sie auch so leicht zwanghafte Züge hat. Also Nadal eben mit seinen ganzen Ticks, die er hat und auch Świątek, und ich glaube, deswegen kommt sie manchmal so rüber, ist jetzt ja eher eine angespannte Persönlichkeit. Und ich glaube, die kommt dann auch nicht so richtig in so einem Interview da raus. Die kann dann nicht einfach irgendwie ein Lächeln anknipsen wie Sabalenka und dann ist alles gut, sondern die ist, glaube ich, so strukturiert und so angespannt und deswegen ist die so erfolgreich. Aber das liegt ihr jetzt nicht. Und da hat Osaka vielleicht einen anderen Charme, wo sie dann mit so einer Situation etwas besser umgehen kann.
Das ist ja das, was Naomi Osaka gesagt hat. Sie möchte gerne eine Rivalry mit Iga Świątek. Iga Świątek hatte dann darauf so ein bisschen irritiert geantwortet, hatte gesagt, ja, wenn können wir haben, also ist okay. Und da habe ich noch nicht damit gerechnet, dass Osaka gleich hier das mit diesem Match dann unterfüttern kann. Aber wenn wir diese Naomi Osaka auf Hartplatz sehen, dann dürfen sich aber alle Spielerinnen warm anziehen. Also das ist ja ihr Home-Turf, der Hartplatz. Und das würde ich gerne so, diese Leistungen würde ich gerne so auf dem Hartplatz sehen. Ich glaube, dann haben wir wirklich eine Top 5, die sich sehr, sehr, sehr viel geben können.
Ja, vor allem, wenn es ein schneller Hartplatz ist, ne? Weil wenn man jetzt hier nochmal so ein bisschen ins Match hineinguckt, wo sie Świątek ja dominiert hat, und das kann man nicht anders sagen, war bei den kurzen Punkten. Świątek hat das Match eigentlich dadurch gewonnen, dass sie es halt geschafft hat, genug lange Punkte zu spielen. Und das ist auf dem Sand einfacher und das ist generell für sie einfacher, weil sie so eine Ausnahmeathletin ist, weil sie in der Lage ist, halt ein so sicheres Tennis zu spielen. Nur ist das auf einem schnellen Hardcourt dann auf einmal nicht mehr so möglich. Und ein langsamer Hardcourt wäre wahrscheinlich fast das Idealste und Fairste, wo sich die beiden treffen könnten, weil es für beide Vorteile hat. Und Osaka, das muss man sagen, hat mit dem Aufschlag da halt wirklich was im Repertoire, was ja potenziell der beste Schlag im ganzen Tennis neben der Vorhand von Świątek ist.
Iga Świątek also gestern mit dem Match des Jahres und dem, ja, so ein bisschen der Entfesselungskunst des Jahres im Match gegen Naomi Osaka, trifft jetzt auf Marie Buskova. Die hat in 2 Sätzen gegen Jana Fett gewonnen. Wir müssen so ein bisschen durch die Matches durchgehen, weil der Überblick ist etwas verloren gegangen, welche Matches heute waren und welche Matches gestern waren. Aber wir wollen es versuchen und wollen mal so ein bisschen durch die Matches jetzt durchgehen. Arina Sabalenka hat heute 6-2, 6-2 gegen Miyuka Uchiyama gewonnen. Das war das erste Match auf dem Philipp Chatrier. Da war nicht weiter groß etwas darüber zu sprechen und Arina Sabalenka steht in der dritten Runde, trifft jetzt auf Paula Badosa. Die hat gestern Abend noch gegen Julia Putintseva mit 7-5 im dritten Satz gewonnen. Oder war es heute schon?
Na, ich glaube, es war heute.
Es war heute. Es tut mir leid. Das ist Zeit und Raum ist jetzt tatsächlich wieder so ein kleines Konstrukt. Aber das war eins der Matches, die mit sehr viel Emotionen verbunden waren. Und Paula Badosa hatte den ersten Satz mit 4-6 verloren, der zweite ging mit 6-1 an sie und der dritte dann war eine ganz enge Geschichte und sie gewinnt am Ende mit 7-5 und sie trifft auf Arina Sabalenka. Paula Badosa in so guter Form dann jetzt zu sehen und sich zweimal so durchzubeißen und dann zu sehen, dass vielleicht sogar der Körper dann auch hält im Moment, das ist eine ziemlich gute Nachricht.
Ja, das dritte ist das Wichtigste, glaube ich, dass der Körper hält. Ja. Ne? Weil das haben wir jetzt wirklich über die letzten 1,5, 2 Jahre immer wieder gesehen. Sie spielt 2, 3 Matches und dann sehen wir sie wieder für, weiß ich, 4 Monate nicht. Und wir hatten es damals in der Auslosungsvorschau gesagt. Sabalenka, die liegt Badosa. Ich glaube, weil sie beim Aufschlag durchaus mithalten kann, weil sie mit der Rückhand, die sie unglaublich flach machen kann und wo sie sehr gute Winkel reinbekommt, einen Schlag hat, der Sabalenkas doch neutralisieren kann auf der Rückhand. Und die Vorhand ist mehr wackelig als bei Sabalenka. Aber ich glaube, sie hat genug Sachen, um in dem Matchup drin zu bleiben. Und es sind enge Matches in der Vergangenheit gewesen. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn wir hier zum Beispiel 3 Sätze sehen würden.
Paula Badosa also gegen Arina Sabalenka. Emma Navarro hat heute gegen Sara Errani gewonnen. 6-2, 7-5. Das war ein Routinesieg für Emma Navarro. Sie trifft allerdings jetzt in einer sehr interessanten dritten Runde auf Madison Keys. Madison Keys hat gegen Maya Sharif gewonnen. Und das ist ein Duell in der dritten Runde, wo es tatsächlich um einen direkten Olympia-Qualifikationsplatz zwischen den beiden geht. Weil Emma Navarro ist im Moment auf der 5 und Madison Keys ist auf der 4 in den USA. Und wenn Emma Navarro gewinnen sollte, könnte sie noch an Madison Keys vorbeiziehen. Und das ist wirklich eine interessante Geschichte. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann ausgehen wird. Ich meine, es sind natürlich, wir wissen im Moment noch nicht, welche Spielerinnen zusagen für Olympia. Und viele wollen dann vielleicht auch in Washington spielen. Aber die Geschichte hat schon so ein kleines bisschen Zunder.
Wobei wir eben in die Klammer setzen müssen. Ich glaube, sie müsste hier ins Finale kommen, um Keys noch wirklich einzuholen. Aber Keys kann auf jeden Fall diese Tür zumachen. Und Keys ist im Moment die bessere Sandplatzspielerin, würde ich sagen. Einfach, weil die Vorhand, finde ich, sehr gut, sehr stabil aussieht. Und ich gehe auch davon aus, dass sie sich durchsetzt. Wenn nicht und Navarro wirklich weiterkommt, ja, dann hat Navarro, glaube ich, noch 4 Matches vor sich. Und könnte dann potenziell wirklich noch an Keys vorbeiziehen. Wobei wir gucken müssen, mit Jessica Pegula, die jetzt ja schon einige Male angeschlagen oder verletzt in diesem Jahr gewesen ist, die soll in Wimbledon wiederkommen. Aber warten wir mal ab, ob die am Ende wirklich zu Olympia fährt. Wenn nicht, dann würde Navarro da natürlich so oder so nachrücken.
Peyton Stearns hat heute für eine kleine Überraschung gesorgt, als sie gegen Daria Kasatkina gewonnen hat. Mit 7-5, 6-2. Ich gebe zu, damit habe ich nicht gerechnet.
Nee, also irgendwie hatte ich das Gefühl, Kasatkina war in dieser Sandplatzsaison nicht so gut in Form, wie schon in vergangenen Jahren, wo man so das Gefühl hatte, da hat sie sehr stabile Resultate hinbekommen. Und das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt in den letzten 4 bis 6 Wochen. Aber normalerweise in Paris, würde ich sagen, ist sie eine ziemliche Bank. Ich glaube allerdings, dass sie eine derjenigen ist, die hier so ein bisschen unter den Bedingungen gelitten hat. Sie mag schon, wenn der Ball sehr hoch abspringt, wenn sie einen Topspin nutzen kann und nicht, wenn es zu feucht ist und dadurch sich wie so ein ganz langsamer Hardcourt eher spielt als wie ein Sandplatz.
Auf jeden Fall ist Daria Kasatkina dann die nächste Gesetze, die ausgeschieden ist. Viktoria Azarenka spielt im Moment gerade in diesem Moment gegen Mira Andreeva, hat den ersten Satz mit 6-3 verloren. Also wir könnten in der dritten Runde dann ein Duell zwischen Peyton Stearns und Mira Andreeva erleben. Mira Andreeva wieder in guter Form und das war das letzte Match, was heute noch angesetzt worden ist. Und es ist jetzt gerade 23.20 Uhr Pariser Zeit. Und ja, es ist.
Wie warm ist es noch?
Ach, es sind so 11, 12 Grad. Ja,
na dann.
Muggelig. Irina Camelia Bigou hat gegen Linda Noskova gewonnen, 6-4, 6-2. Da möchte ich nochmal zurück erinnern an unsere Auslosungsvorschau. Da hast du gesagt, na, Irina Camelia Bigou ist schon ein sehr unangenehmes Los für Linda Noskova. Das ist ein, da mache ich so ein kleines Smiley in das Klassenbuch für dich an die Seite.
Ja, siehst du, ich konnte mich schon nicht mehr erinnern, aber freue mich über das Smiley.
Sie trifft auf Varvara Krejčová, die hat gegen Bernarda Pera in 2 Sätzen gewonnen, 6-1, 6-3. Elena Rybakina hatte überhaupt keine Mühe gegen Arantxa Rus, 6-3, 6-4, das war gar kein Problem. Und auch Elise Mertens hatte kein Problem gegen Petra Martic mit 6-4, 6-3. Eine Spielerin, die jetzt auch in der dritten Runde steht, ist Elina Svitolina. Die hat heute gegen Diane Parry gewonnen mit 6-4 und 7-6. Ihr war am wichtigsten hinterher zu sagen, Leute, macht bitte heute Abend gute Stimmung, wenn mein Mann spielt. Das hat nicht geklappt, wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Aber Elina Svitolina macht hier einen sehr guten Eindruck bislang.
Ja, finde ich auch. Ich war überrascht. Ich habe auch noch schnell den Ton angemacht im Interview. Dachte, oh, spricht sie jetzt Französisch? Weil Bartoli so gegrinst hatte. Aber dann war es wahrscheinlich die Bemerkung, die du gerade angesprochen hattest. Ja, es war auch eine durchaus unterhaltsame Partie. Sie hatte bei, meine ich, 6-4, 5-3 aufs Match aufgeschlagen. Ist Paris wieder reingekommen. Paris, so eine der Spielerinnen, wo man das Gefühl hat, ja, die wird durch ihre Rückhand doch irgendwie zurückgehalten, aber es versprüht natürlich ziemlich viel Flair und am Ende ist Svitolina aber halt so naja, die immer noch die Ausgeburt der Solidität. Und ich glaube, da kommt dann jemand wie Paris nicht wirklich durch.
Siegerin trifft auf, oder Svitolina trifft jetzt auf die Siegerin aus Anna Bogdan gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Da schaue ich mal gerade, wie es da steht zu diesem Moment. 6-4, 3-1 für Anna Bogdan. Also es könnte sein, dass wir Elina Svitolina gegen Anna Bogdan sehen. Hayley Baptiste hat verloren gegen Jasmine Paolini. 6-4, 7-6 und die trifft jetzt auf die Siegerin aus der Partie, Anna Kalinskaya, gegen Bianca Andreescu. Andreescu war im ersten Satz relativ chancenlos und hat sich im zweiten dann aber so richtig reingebissen. Anna Kalinskaya im ersten Satz angefeuert von ihrem Freund Jannik Sinner, der da ganz einsam saß und ihr zugeguckt hat. Und jetzt sind sie in einem dritten Satz und Bianca Andreescu führt 2-1. Bianca Andreescu kämpft. Auch das ist ein ziemlich cooles Bild.
Auf jeden Fall. Und wenn sie nicht durchkommt, dann kriegen wir hier die Wiederholung von einem Tausenderfinale. Ne? Kalinskaya gegen Paolini war Doha oder Dubai?
Da kommt Dubai. Doha. Nein, Dubai. Dubai war es.
Dubai.
Ja, das ist ja. Doha oder Dubai. Hauptsache Spanien.
Ja. Und sieht man selten, ne? Dass ein aktuelles Tausenderfinale dann im selben Jahr in der dritten Runde oder quasi beim nächsten Grand Slam stattfindet. Aber ich habe das Gefühl, Andreescu setzt sich da durch und ich meine, bin beeindruckt, aber noch nicht so beeindruckt, dass ich jetzt hier große Prognosen abgebe.
Ja, aber auch, ich meine, wir haben bei den Herren zum Beispiel dieses Bild, dass ganz viele Spieler in diesem Jahr ihren letzten Auftritt dort haben. Wir haben Murray, wir haben Wawrinka, Thiem, Schwarzmann etc. Und bei den Frauen habe ich jetzt so das Gefühl, wir haben so ein bisschen Wiederauferstehung von alten Granden. Naomi Osaka, jetzt Bianca Andreescu, die vielleicht so ein bisschen wiederkommt. Das sind ja alle Spielerinnen, die erstens das Frauentennis in der Spitze dann auch bereichern würden. Als sie gut drauf waren, beziehungsweise als sie Grand Slam-Titel geholt haben, haben sie das Tennis bestimmt zu der Zeit. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das ein Bild wäre, was wir in den nächsten Monaten häufiger sehen.
Na, vor allem Andreescu ist ja, wenn wir über beide Felder drüber gucken, fast ein bisschen eine einzigartige Spielerin. Ne? Einerseits diese Superathletin, die leider aber ein bisschen verletzungsanfällig ist und die viel Power hat, und auf der anderen Seite halt einen extrem variantenreiches Tennis spielen kann, die ja wirklich so ein bisschen alles am Ball kann, die so ein bisschen die Verkörperung des italienischen Tennis ist, nur mit einer nordamerikanischen Power drin. Und das hat sie ja mal so fast einzigartig oder so beeindruckend auf jeden Fall gemacht. Und ich sehe auf beiden Seiten nicht so jemand, der das wirklich in derselben Weise verkörpert wie sie. Und da reden wir ja noch gar nicht über das ganze Charisma. Also wir haben, glaube ich, alle schon zu häufig uns die Finger verbrannt. Ja. Es gibt ja einen Grund, dass wir überhaupt die Finger in Richtung Feuer halten, weil das war ein ganz schönes Feuer damals im Jahr 2019.
Und wir halten sie ja gerne Richtung Feuer. Ja, es ist ja nicht so, dass wir die Hitze meiden würden.
Ja, und ich meine, ne, sie versprüht es ja nur noch.
Ja, definitiv. Also, wir kriegen das vielleicht noch, das Ende dieses Matches in diesem Podcast. Unter 2-2 steht es jetzt gerade im dritten Satz. Elena Avanesyan hat gegen Anna Blinkova mit 6-3, 6-0 gewonnen und trifft jetzt auf Qin Wen Zhang. Die hat gegen Tamara Korpac gewonnen, 6-2, 6-2. Auf einem der zugigen Außenplätze war das eine ganz klare Sache, Tamara Korpac. Das müssen wir so sagen, ohne Chance, aber sie ist jetzt relativ sicher dabei, wohl bei Olympia. Und da hat sie nach der ersten Runde, hat sie über beide Wangen gestrahlt, als sie gesagt hat, ja, es sieht sehr, sehr gut aus für mich.
Ja, also ich habe jetzt von dem Match hier ehrlicherweise vielleicht 3 Minuten oder so gesehen, weil so viele andere Sachen liefen. Und es war ein ziemlicher Klassenunterschied heute, aber es waren, glaube ich, auch die Bedingungen, die Zhang ziemlich perfekt lagen, weil sie ja die Speed hat in ihren Schlägen, im Aufschlag, und das war dann zu viel für Korpac Abwehr, da ist sie immer und immer wieder durchgekommen.
Also das waren die Ergebnisse bei den Frauen, und bevor wir jetzt auf die Herren zurückkommen gleich, da müssen wir jetzt einmal das Thema ansprechen, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute Morgen gab es eine Pressekonferenz von Amélie Mauresmo. Die wurde angesprochen auf die Fälle mit David Goffin, der vor 2 Tagen in seinem Match gegen Giovanni Pecci-Perica unter anderem angespuckt worden ist. Da hat jemand ein Kaugummi auf ihn gespuckt und der beschimpft worden ist. Und auch Iga Świątek hatte gestern nach ihrem Match gegen Naomi Osaka die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen in Achtung gestellt, als sie gesagt hatte, Leute, bitte seid ein bisschen respektvoll. Wir spielen hier, oder die Stakes are high. Also sie sagte, das sind sehr hohe. Es geht um viel, vielen Dank. Wir spielen auch um viel Geld. Und bitte respektiert das doch, wenn wir zwischendurch zum Schiedsrichter oder zur Schiedsrichterin gehen. müsst ihr uns nicht ausbuhen, ihr müsst nicht unbedingt dazwischen schreien und ja, macht das doch bitte. Jetzt hat Amelie Morismo dann heute gesagt, okay, wir werden erstmal kein Alkohol auf den Rängen erlauben, also den Alkohol auf den Rängen verbieten. Und die bei den Spielen mit der größten ja, Gefahr von Emotion, also wo es wirklich abgehen könnte, wo Franzosen zum Beispiel spielen, da werden dann die erfahrensten Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen drauf angesetzt. Und die Geschichte muss ich gerade noch erzählen, weil die sehr lustig ist. Ich war heute beim Alexander Zverev-Match. Unter anderem war Heather Watson auch mit ihrer Crew bei dem Match und hat dem Spiel zugeschaut. Und dann hat ihr Coach, weil sie wohl, glaube ich, auch schon Feierabend hatten zu dem Zeit, hatte sich ein Bier gekauft und wollte damit dann wieder zurück auf die Tribüne. Und da ist er nicht gelassen worden von der Security. Die haben ihm den Eintritt verboten, weil er ein Bier mit auf die Tribüne bringen wollte. Ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weil wir haben größtenteils, wenn keine Franzosen involviert waren, haben wir eine elektrisierende Stimmung hier gehabt. Es wurde nur etwas zwischendurch zu weit, wenn Franzosen involviert waren. Und ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weil es gibt diesem Turnier ja schon etwas Einzigartiges hier.
Ja, und zum Beispiel jetzt am Abend, kurz bevor wir aufgenommen haben, war ja hier der Match-Tiebreak zwischen Holger Rune und Flavio
Cobolli.
Genau. Und da hat man ja gesehen, ich glaube nicht, dass er jemand getrunken hat, aber die sind abgegangen wie Schmitz Katz ja. Im Publikum. Und also, ich bin da sowieso die falsche Person, oder da jetzt eine große Meinung abzugeben. Ich sehe da wenig Problem. Ich habe auch nicht verstanden, warum Świątek das gestern gemacht hat. Wie gesagt, ich habe versucht, eine Erklärung zu liefern. Ich glaube, es ist ein bisschen ihre Art. Ich weiß nicht, ob es notwendig war. Aber ja, gut. Wir haben das schon ein paar Mal bei den French Open gesehen, dass recht schnell auf Sachen reagiert wird. Und dann gucken wir mal, ob das nicht in 3 Tagen doch wieder alles unter den Teppich gekehrt wird.
Eine Reaktion war unter anderem übrigens auch, dass morgen um 10 Uhr begonnen wird auf den Außenplätzen, 12 Uhr auf dem Châtrier bleibt und auch 11 Uhr auf dem Simon Mathieu und auf dem Suzanne Lenglen bleibt. Aber die Außenplätze, wo unter anderem auch jetzt die Doppel endlich mal anfangen müssen, wird morgen ab 10 Uhr gespielt. Also wir werden morgen ab 10 Uhr schon eine ganze Menge an Tennis erleben. Und
ganz damit kurz, ich denke, 2 Damenresultate sollte man noch kurz erwähnen.
Bitte.
Danielle Collins ist rausgegangen, Jelena Ostapenko ist rausgegangen.
Oh Gott. Die beiden wichtigsten Ergebnisse, die haben wir vergessen hier. Es ist nämlich rausgegangen, Entschuldigung bitte, Danielle Collins, sie ist heute in 3 Sätzen ausgeschieden. Und das ist eine dicke, dicke Überraschung. Eine der Spielerinnen, dieser Sandplatzsaison ist ausgeschieden gegen Olga Danilovic. 7-6, 5-7, 4-6. Olga Danilovic hatte schon in der ersten Runde gutes Tennis gespielt, aber niemals hätte ich gedacht, dass sie Danielle Collins hier besiegt. Und das ist eine große, große Überraschung.
Ja, es war auch voll die knappe Kiste. Danilovic haben wahrscheinlich viele schon mal gesehen. Wir haben auch schon einige Male über sie geredet. So ein Ewig-Talent, eine richtig gute Linkshänderin, die wirklich ein ziemlich perfektes Spiel für den Sand hat, weil sie genug Spin drin hat, weil sie den Court sehr breit machen kann. Und es war die ganze Zeit ein Match auf Augenhöhe. Also das war jetzt nichts, wo eine davongezogen ist. Das war auch, glaube ich, nachher von den Punkten her fast ein Gleichstand. Und Danilovic, muss man sagen, die nicht so berühmt dafür ist, die Nerven in solchen Situationen zu behalten, die war in den letzten 15 Minuten des Matches ebenbürtig oder vielleicht sogar leicht besser als Collins und hat so geschafft, das dann nach Hause zu bringen. Und es war beeindruckend. Es war auch nicht so, dass Collins da jetzt einfach eingegangen ist, sondern dass Collins ja vielleicht nur 49-51 am Ende dastand. Und Danilovic, bei der warten viele drauf, dass es irgendwann mal einen Durchbruch gibt. Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder die leichte Außenseiterin der nächsten Runde gegen Donna Vekic. Aber sie hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Draw hier geöffnet wurde.
Ja,
und
sehr schön endlich.
Das andere wirklich war die Niederlage von Jelena Ostapenko, bei der ja auch viele dachten, naja, die wäre jetzt neben Collins die Hauptgefahr in der oberen Hälfte für Świątek. Und die ist in einer ähnlich engen Geschichte gegen Clara Tauson ausgeschieden. Und da haben die Bedingungen auch geholfen, weil Tauson hat einen extrem beeindruckenden Aufschlag und die hat sehr harte Grundschläge, aber die ist wirklich nicht schnell zu Fuß. Und dadurch, dass die Bedingungen so langsam gespielt haben, war das dann auf einmal ein Match auf Augenhöhe. Und Ostapenko hat nicht gut genug aufgeschlagen, Tauson hat leicht besser aufgeschlagen und hatte dann die Chance, das über ihre Power ebenbürtig zu gestalten. War auch da eine enge Geschichte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie in der nächsten Runde an Sofia Kenin vorbeikommt. Aber damit ist das Damen-Draw oben wirklich komplett geöffnet, abseits von Goff und Świątek.
Ja, und das ist für Iga Świątek, glaube ich, sehr weit geöffnet inzwischen. Ne? Weil Danielle Collins hätte im Viertelfinale warten können, Marta Kostyuk hätte vielleicht im Viertelfinale warten können, Marta Kostyuk gegen Donna Vekic ausgeschieden. Also das ist schon eine heftige Geschichte, dass Ostapenko und Danielle Collins innerhalb von wenigen Stunden dann auch ausgeschieden sind. Ja, und eine Sache noch gerade, auf dem Platz 7 hatte heute Nachmittag Chloé Paquet aus Frankreich gegen Katerina Siniakova im Match-Tiebreak gewonnen mit 10-6. Und da war wieder diese Kapelle da, die gestern auch bei, die am Montag auch bei Nadal gegen Zverev dabei war. Und das war einfach ziemlich, ziemlich cool, diese Stimmung da. Siniakova ist ein kleines bisschen eingeknickt am Ende, aber ja, das war dann nochmal eine sehr gute Stimmung. Da habe ich diese beiden Matches tatsächlich vergessen. Es tut mir leid. Wir sprechen gleich über die Herren. Da haben heute Alexander Zverev und Jan Netschroff quasi im Gleichschritt die dritte Runde erreicht. Aber auch da gab es einige wilde Matches. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Alexander Zverev hat heute sein Zweitrundenmatch gegen David Goffin bestritten. Er gewinnt am Ende mit 7-6 und 6-2 und 6-2. Und man denkt, ja, das ist eine ganz klare Nummer. Aber der erste Satz war eine sehr enge Geschichte. Und David Goffin hatte seine wirklichen Chancen. Er führte mit 2-0 im Tiebreak des ersten Satzes. Und dann hat er drei einfache Fehler gemacht und lag dann nicht mit 5-0 in Führung, weil alle drei Punkte hätte er machen können, sondern lag auf einmal 3-2 zurück. Und Alexander Zverev hat von dem Zeitpunkt an nicht mehr zurückgeschaut, hat den ersten Satz mit 7-4 im Tiebreak gewonnen und die nächsten beiden Sätze mit 6-2. Er war der klar bessere Spieler, er hat wirklich sehr gut gespielt, aber Goffin hätte das wirklich interessant machen können, hätte er den ersten Satz gewonnen.
Ja, und Zverev hat ja schon recht vorsichtig gespielt, um mal nicht die sonst genutzten Schablonen rauszuholen. Und das hat Goffin, fand ich, gut genutzt in den ungefähr in der ersten Stunde des Matches, weil sein Aufschlag, wie auch der Rest des Spiels, ist sehr unprätentiös, ist sehr unkompliziert. Das passiert alles sehr schnell, diese Aufschlagsbewegung, wie auch eben die Fähigkeit, dass er die Bälle dann sehr früh nimmt. Und damit hat er den Druck relativ hoch gehalten gegen Zverev. Gerade auch hinter dem eigenen Aufschlag. Und ich hatte bei ihm dann das Gefühl, als der erste Satz weg war, hat er dann sein Alter und seine Partie von vor zwei Tagen gemerkt und dann war auch Schicht im Schacht für ihn. Und dann konnte Zverev das relativ locker runterspielen. Aber ich glaube, man hat gesehen, warum das für Zverev in der Vergangenheit ein schwieriges Matchup gewesen ist, warum er das auch schon verloren hat, warum auch andere Spitzenspieler immer wieder gegen Goffin verloren haben, weil er halt echt diese Fähigkeit hat, nicht mehr ganz so krass die Linien runterzugehen wie früher. Da konnte er fast einfach nach Belieben beide Linien entlang spielen. Das, finde ich, kann er nicht mehr in derselben Art und Weise. Aber zum Beispiel, ich glaube, es war vielleicht sogar der erste Punkt im Tiebreak heute, wo er den zweiten Aufschlag von Zverev, weiß ich, 2 Meter im Court genommen hat, mit einer Rückhand die Linie entlang gespielt hat. Und das war, also wenn uns jüngere Leute zuhören, das war ungefähr vor 5 bis 10 Jahren. Und darum war auch so weit oben in der Weltrangliste. Das kann er heute nicht mit derselben Art und Weise bringen, aber kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten.
Nee, nein, kann man nicht erwarten. Aber er war in den letzten Jahren häufig verletzt und ihn dann nochmal so zu sehen, gerade auch in diesem ersten Satz, der erste Satz hat wirklich großen Spaß gemacht, dazu zu gucken. Gefahr hatte bei seinem Aufschlag kaum Probleme und das ist ja etwas, er ist auch nicht der Größte und er hat auch nicht unbedingt den Killeraufschlag, aber er hat es im ersten Satz zu einer wirklich abwechslungsreichen Geschichte gemacht. Und Alexander Zverev hat dann hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, er fühlt sich gut mit seinem Spiel und er fühlt sich zufrieden. Er sei sehr froh, hat er gesagt, dass er 2 Tage frei hatte nach diesem Match gegen Rafael Nadal. Und er hatte damals ja auch gesagt, für mich fängt das Turnier jetzt von Neuem an. Und ich glaube, das hat ihm wirklich gut getan, diese 2 Tage mal Pause zu haben, weil, wie er es sagte, man muss sowas auch emotional verarbeiten.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
Gegen Tellen Griekspor spielt er jetzt. Der hat gegen Luciano Darderi mit 7:6, 6:3, 6:3 gewonnen. Alexander Zverev ist natürlich der Favorit. Samstag geht es für ihn dann in dieses Match. Er könnte im Viertelfinale, und das hat Philipp hier getippt in unserer Auslosungsvorschau, daran kannst du dich aber noch erinnern, oder? Auf Jan Lennart Struff treffen.
Ah, ja. Ich habe das Draw noch nicht vor der Nase. Wusste ich gerade nicht mehr genau, ja.
Jan-Lennart Struff hat heute gegen Alexander Bublik gewonnen. 6:2, 6:2, 6:3. Bublik hat zwischendurch ein kleines bisschen das Interesse verloren in diesem Match. Er hatte ein bisschen ausgecheckt, hatte ich das Gefühl. Aber Jan-Lennart Struff kommt im Moment das Selbstvertrauen zu den Ohren wieder raus. Er spielt wirklich sehr, sehr gut. Und auch heute, der Aufschlag von Bublik ist wirklich kein schlechter. Er hat super retourniert, er hatte den Ball gut im Schläger und hat das Match dann von oben runter gespielt. Und er hat hinterher in der Pressekonferenz dann auch gesagt, ja, man weiß aber ja nie, was man von Bublik bekommt. Wenn er im dritten Satz wieder Bock hat, wenn er im dritten Satz auf einmal vielleicht einen Break macht Anfang des dritten Satzes, dann ist das ganz schnell hier im fünften Satz. Und deswegen musste ich den Fuß auf dem Gaspedal halten. Und den hat er auf dem Gaspedal gehalten, 81 Minuten. Er hat in der ersten Runde kaum Schweiß vergossen. Er hat jetzt in der zweiten Runde 81 Minuten gebraucht. Er geht wirklich ausgeruht in die Runde 3 in einem Grand Slam.
Ja, und jetzt wird schwer. Das war aber, was ja damals, glaube ich, dann auch eine Auslosungsvorschau gesagt hatte. Die ersten 2 Runden sind eigentlich ein Muss. Und jetzt kommt Alex de Minaur, der sich erstaunlich gut hier in den ersten beiden Runden präsentiert hat. Und das ist ein Matchup, glaube ich, was ihm einigermaßen liegt. Und trotzdem, ab jetzt beginnt der sehr schwierige Ritt für das angekündigte Halbfinale von Struff. Ja. Und um nochmal zu der Partie zu kommen, es war wirklich so ein bisschen, was man erwarten konnte. Also Bublik hat natürlich auch ein paar sehr coole Schläge mal wieder ausgepackt und die sind ja nicht nur zu unterhaltsam da, die sind ja auch so Rhythmusbrecher. Und wenn man sich dann eben aus dem Rhythmus brechen lässt, dann ist Bublik halt auch wieder schnell zurück. Und das ist heute nicht passiert. Und ich glaube, Bublik ist froh, der zieht jetzt auf den Rasen weiter. Und Struff, ja, hat realistische Chancen hier, glaube ich, zumindest in die 4. Runde zu kommen.
Jan-Lennart Struff trifft auf Alex de Minaur. Der hat heute gegen Raumo Munar mit 7-5, 6-1, 6-4 gewonnen. Und die australischen Journalisten, die bei der Struff-Pressekonferenz waren, haben auch gesagt, ja, und der hat ja so viel, der hat ja auch Gewicht draufgepackt und Kraft draufgepackt, weil er wollte sich nicht mehr vorführen lassen von den ganzen Power-Hittern. He doesn't want to get bullied by people like you. Und dann sagt sich Jan-Lennart Struff, ich habe ihn nie gebullied und war so ein bisschen empört, erschrocken. Und Alex de Minaur spielt eine sehr gute Sandplatzsaison und du hast es gesagt, er ist ein sehr gefährlicher Gegner für Jan-Lennart Struff. Die beiden haben ein relativ ausgeglichenes Head-to-Head, 3:2 für de Minaur, aber das wird eine schwierige Aufgabe am Samstag.
Ja, also Struff wird nichts dagegen haben, wenn es weiter in die Regen French Open bleiben, würde ich mal behaupten.
Das glaube ich auch.
Würde ihm sicherlich helfen. Umso schneller, also umso wärmer, umso schneller es wird, glaube ich, umso mehr wird er ausgekontert werden von de Minaur. Umso kälter es bleibt, umso mehr, glaube ich, hat Struff das hier in seinem Schläger, das Match.
Jan-Lennart Struff gegen Alex de Minaur, Alexander Zverev gegen Tellen Griekspor. Und jetzt kommen wir zu ganz, ganz vielen wilden Spielen, bevor wir dann nochmal auf den Rest und die nicht so wilden Spiele zu sprechen kommen. Thanasi Kokkinakis wehrt einen 0:2 Satzrückstand auf, gewinnt gegen Giulio Zepieri mit 1-6, 4-6, 6-3, 7-6, 6-2, trifft jetzt auf Taylor Fritz, der in 4 Sätzen gegen Dusan Lajovic gewonnen hat. Giulio Zepieri im Tiebreak des 4. Satzes 5:7 verloren und dann ist er eingebrochen im 5. Satz. Thanasi Kokkinakis mal vielleicht mit einer späten Rache für sein Match damals gegen Andy Murray, wo er 2:0 Satz Vorsprung vergeben hat.
Wobei der, glaube ich, eine ziemlich gute Fünf-Satz-Bilanz hat, so, ne? Also ja. Müsste ich nochmal nachgucken, aber ist ja eigentlich ein eher physischer Typ. Klar, war viele Jahre verletzt und ist jetzt zwischendrin auch mal nicht präsent. Aber ich glaube, er hat eigentlich die Fähigkeiten, sich in solche Matches reinziehen zu lassen, aber dann B auch wieder draus zu befreien.
Taylor Fritz ist der nächste Gegner für Thanasi Kokkinakis. Kasper Ruth hat sich heute in einen Straßenkampf, in eine kleine Eckschlägerei verwickeln lassen gegen Alejandro Davidovic Fokina. 7-6, 1-6, 6-3, 4-6, 6-3. Am Ende hat Davidovic Fokina, ich möchte nicht sagen dummes Zeug gemacht, aber als er sich das Break hat abnehmen lassen oder den Aufschlag hat abnehmen lassen im fünften Satz, das war schon nicht ganz so schlau, wie er das gespielt hat. Ansonsten war es ein Duell auf Augenhöhe und Kasper Ruud wird auch hoffen darauf, dass die Sonne ein bisschen aufgeht.
Ja, und ich meine, Davidovic Fokina war ja hier der Einzige, der ihn abseits der Finalgegner geschlagen hat in den letzten Jahren, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch lag oder ganz falsch liege. Und man hat auch gesehen, es dürfte einer der wenigen Spieler sein, der längere Ballwechsel gegen Ruud wirklich relativ konstant gewinnen kann, weil er doch so viel Unruhe in so ein Match reinbringt und Ruud ist so ein geplanter, überlegter Spieler, der eigentlich, ja, so Mustern folgt und die bricht Davidovic Fokina ohne große Probleme. Und am Ende war es aus meiner Sicht eben diese A, die kurzen Bälle oder die kurzen Ballwechsel und B, der Aufschlag, der hier gut durchgebracht haben. Aber ich würde fast meinen, jetzt hat er vermutlich den härtesten Gegner bis zum Viertelfinale umschifft und da könnte es dann ja zum Djokovic-Duell kommen.
Er könnte jetzt, also er trifft jetzt entweder auf Thomas Martin Echeverry oder Arthur Rinderknecht. Die spielen wahrscheinlich noch bis in den frühen Morgen. Sie sind gerade im vierten Satz. Echeverry ist gerade dabei, einen 2-0-Satzrückstand aufzuholen. Rinderknecht hat den zweiten Satz mit 10-8 gewonnen und da wackelt hier ein kleines bisschen die Wände, weil die spielen auf dem Platz 7. Das ist der nächste vom Pressezentrum gelegene Platz. Das Pressezentrum liegt direkt unterm Philippe Chatrier und der nächste Platz ist der 7er. Und da haben die Wände schon ein kleines bisschen gewackelt, als er den Satz gewonnen hat. Und jetzt ist Rinderknecht auf dem Weg zurück in dieses Match. Ein weiteres wirklich, wirklich wildes Spiel war das von Holger Rune gegen Flavio Cobolli. Holger Rune führt mit 6-4, 6-3, hat alles im Griff und lässt sich das Spiel dann komplett aus der Hand nehmen. Die nächsten beiden Sätze verliert er mit 6-3, 6-3. Flavio Cobolli hat zwischendurch fantastische Rallyes gewonnen. Also wirklich, die beiden haben sich die Bälle um die Ohren geprügelt. Der fünfte Satz war ultra ansehnlich. Es geht in den Match-Tiebreak. Im Match-Tiebreak führt Flavio Cobolli mit 5-0 und 6-2 und verliert mit 7-10. Und Holger Rune zieht den Kopf aus der Schlinge. Das war ein absoluter Houdini-Act von ihm. Und das war eins der Matches, an die man dann in so einer ersten Grand-Slam-Woche halt noch lange denkt.
Ja, und ich glaube, ein Sieg, den Rune mal gebraucht hat. Mhm. Denn in diesem Jahr hat er viele solcher Matches verloren. Also, was wir von ihm kennen, sind so diese, ja, ich bin nicht richtig präsent und verliere 2-6, 3-6. Und das ist ihm ein paar Mal zu viel in diesem Jahr passiert. Nur in den vergangenen Jahren war er sehr gut darin, enge Partien in seine Richtung zu ziehen. Und ich glaube, hätte er das hier verloren, dann hätte er irgendwie mal wirklich ins Kloster gehen müssen oder so zum Nachdenken vor der Rasensaison. Da hat er ja auch viele Punkte zu verteidigen, aber ich glaube, es wird ihm gut tun, das hier gedreht zu haben. Und wenn ich ihm zugucke, dann denke ich mir, er ist sich immer noch nicht ganz sicher, ob er jetzt ein Offensiv- oder ein Defensiv- oder beides ist, also ein Offensiv- oder Defensivspieler oder beides ist. Er spielt teilweise sehr aggressiv und sehr offensiv, ist aber auf der anderen Seite natürlich einer der besten Defensivspieler, die es auf der Welt gibt. Und in einer idealen Welt ist er der bessere Djokovic. Ob er das jemals erreichen wird, ist eine Frage.
Also das bezweifle ich mal ein bisschen.
Nein, das heißt ja nicht, dass er irgendwie 25 Grand Slams so gewinnt, sondern er hat ja eine fantastische Defensive. Also was der im Match-Tiebreak da wieder alles ausgebuddelt hat, das ist ja krass. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal die Vorhand vergleicht mit der von Djokovic, hat viel mehr natürlichen Zug drin. Der kann ja wirklich einfach Ballwechsel aus dem Nichts beenden. Nur was ihm natürlich fehlt gegenüber Djokovic, ist die Konstanz, ist die Stabilität, ist die... ist dieses Nerven bewahren können und von daher eben die ideale Welt wird nicht eintreten, aber ich, wenn ich ihn mir angucke, dann irgendwann muss er ja einen großen Wurf landen. Ist schon krass, was er kann. Und dann eben zeigt ja, wie sehr ihn Cobolli hier getrieben hat. Und Cobolli, habe ich auch das Gefühl, da warten wir nur drauf, dass der irgendwann mal einen Durchbruch schafft, dass der irgendwann mal in die Top 20 oder so reinzieht. Aber der hat so Situationen wie heute halt auch schon ein- bis dreimal erlebt, dass er nah dran war und dann nicht über die Ziellinie gekommen ist.
Holger Rune trifft jetzt, und das ist die ganz große Überraschung, nicht auf Karen Khachanov, sondern auf Jozef Kovalik. Karen Khachanov hat noch nie ein Match verloren, nachdem er 2-0 Sätze geführt hat. Jozef Kovalik hat noch nie ein Match gewonnen, nachdem er 0-2 Sätze zurücklag. Beides ist heute gebrochen worden. Karen Khachanov verliert mit 6-4, 6-4, 4-6, 3-6, 4-6. Der Slowake Jozef Kovalik als Lucky Loser in dieses Turnier gekommen, trifft jetzt in der dritten Runde auf Holger Rune.
Und ich glaube, er hatte ja vorher noch nie einen Grand Slam Hauptfeldmatch
gewonnen. 0-9
ne?
war er vorher. 0-9 war er vorher und hatte noch kein einziges Match gewonnen, ja.
Ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt eher überrascht worden, dass er das noch gewonnen hat. Mhm. Ich hatte das alles schon mental abgehakt. Ich hatte jetzt eben das Draw hier gerade aufgemacht und habe gesehen, da war doch jemand anders, der da eigentlich sein sollte. Von daher, tut mir leid, ich habe es nicht mitbekommen. Ich hatte das abgehakt, als wird schon Dreisatzsieg für Khachanov sein.
Ja, war es nicht. Also, Jozef Kovalik gewinnt dieses Match, dieses wilde, wilde Match gegen Karen Khachanov. Mariano Navone verliert ein Fünfsatzmatch gegen Thomas Machac, nachdem er auch mit 2-0 Sätzen zurücklag. 2-6, 1-6, dann 6-3, 6-1 und dann nochmal 1-6. Die beiden haben trotz 5 Sätze nur 2,5 Stunden gespielt. Und Machac trifft jetzt in der nächsten Runde auf Daniil Medvedev. Der hat gegen Mirmir Kecmanovic mit 6-1, 5-0 geführt, als Kecmanovic aufgeben musste. Und dann, das muss ich gerade erzählen, hat Medvedev in der Pressekonferenz gesagt, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er verletzt war. Ich habe gedacht, ich hätte so gut gespielt und würde ihn die ganze Zeit ausspielen. Das ist eine Antwort, die mich schon wieder köstlich amüsiert hat.
Ja, ich glaube es ihm aber auch, dass er das so gedacht hat.
Natürlich, ich auch. Mensch, habe ich den Ball heute gut im Schläger. Der Kecmanovic hat ja gar keine Chance. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Die Spiele, die heute noch waren, waren unter anderem auch das Match von Zhang Zhizhen. Der hat gegen Lorenzo Sonego in 4 Sätzen gewonnen. Und Andrei Rublev, der hat gestern schon gewonnen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter nach oben scrollen wieder. Da hat nämlich auch Tommy Paul gegen Fabio Fognini gewonnen und zwar 6-1, 6-0, 6-2. Tommy Paul hat 7 Spiele in 2 Matches abgegeben. Gut, Fabio Fognini mag nicht die Prüfung sein im Moment, oder nicht mehr.
Naja, sag das mal zu Botik van der Sandschroel.
Genau, genau. Ja. Botik van der Sandschroel hat übrigens nach seinem Match gesagt, er überlegt, vielleicht sogar zurückzutreten.
Ja, ich meine, ich glaube, wir hatten das sogar nach dem Match gesagt. Der hängt, glaube ich, echt in einer tiefen Krise seit dem verlorenen München-Finale. Und ist da irgendwie nie wieder rausgekommen. Und hoffen wir, er findet da einen Weg für sich, ne?
Ja, das hoffe ich auch. Tommy Paul trifft jetzt auf Francisco Cerundolo. Der hat mit Filip Mišolić überhaupt keine Probleme gehabt. 6-2, 7-6, 6-0 gewonnen. Novak Djokovic hatte keine Probleme mit Roberto Carbajes bei Jena. 6-4, 6-1, 6-2. Trifft jetzt auf Lorenzo Musetti. Der hatte seinerseits keine Probleme gegen Gael Monfils. 7-5, 6-1, 6-4. Ich habe so das Gefühl, dass sich Novak Djokovic sehr komfortabel eingroovt hier.
Ja, also ich verfolge jetzt keine Wettmärkte, aber ich würde mal tippen, dass nach seinem Sieg irgendwie die Quoten nach unten gegangen sind, weil der hat hier mal angezogen. Carbajes Baena ist Typ super solider Sandplatzspieler, jetzt nicht aufregend, aber der macht halt auch kaum eigene Fehler und Djokovic hat im Laufe des Matches halt einfach mal in den nächsten Gang geschaltet, den wir jetzt so häufig nicht in den letzten Monaten gesehen haben. Und Musetti ist ein schwieriges Matchup für ihn, der hat ja hier auch schon mal 2-0 Sätze gegen Djokovic geführt, aber es ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes Zeichen, wo Djokovic steht. Wenn er den jetzt in 3 Sätzen nach Hause schickt, dann hat er wahrscheinlich annähernd Betriebstemperatur erreicht. Wenn er sich da jetzt wieder schwer tut, dann könnte es natürlich auch eine überraschende Niederlage geben, wie in den letzten Wochen es jetzt ein paar gab. Aber ich würde sagen, der kommt langsam an.
Ja, das glaube ich auch. Und er macht heute schon einen guten Eindruck. Und er wird auch schon wieder selbstbewusster, Novak Djokovic. Ein, zwei Ergebnisse haben wir noch. Corentin Moutet hat gegen Alexander Schewtschenko in 4 Sätzen gewonnen und er hat so ein bisschen den Simon Mathieu als den ihm eigenen Court angenommen und hat die ersten 2 Sätze gewonnen und hat den Simon Mathieu schon wieder zum Tollhaus werden lassen. Trifft jetzt auf Sebastian Ofner. Der hat zum zweiten Mal in 5 Sätzen gewonnen. Jetzt hat er hier einen 0-2-Satz-Rückstand gegen Sebastian Baez aufgeholt. 3-6, 3-6, 6-4, 7-5, 7-6 und er ist Er ist nur eine Runde davon entfernt, sein Ergebnis aus dem Vorjahr zu wiederholen, als er zum ersten Mal das Achtelfinale eines Grand Slams erreicht hat. Also Sebastian Ofner, hier eine coole Geschichte. Und wie titelte der Krone-Redakteur, der mir gegenüber sitzt? Ofi, ist das schön.
Ich hoffe, er hat einen täglichen Wettbewerb mit dem anderen.
Nee, hat er nicht. Hat er nicht, aber das das nötigt mehr Respekt ab heute.
Ja, ich hoffe, er hat noch ein paar Überschriften. Also ich glaube, durch die nächste Runde kommt er durch. Ich glaube, Mouté liegt ihm. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was das hätte ist, aber ich würde denken, das ist der Art von Spieler, der dem super soliden Ofner liegt, und dann hat er eine sehr gute, also dann wird er höchstwahrscheinlich auf Sinner treffen, da wird er keine gute Chance haben, aber wie du schon sagtest, Wiederholung der vierten Runde wäre natürlich was.
Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr große Geschichte, gerade für jemanden wie Sebastian Ofner. Siso Bergs hat gegen Maximilian Marterer in 4 Sätzen gewonnen. Das war überhaupt kein Problem. Und auch Felix Auger d'Estaing ist weitergekommen. Der hat nämlich gegen Henry Squire gewonnen in 4 Sätzen. Henry Squire, der mit dem Erreichen der zweiten Runde eigentlich schon alles erreicht hat. Und Felix Auger d'Estaing hat sich durchaus schwer getan. Ich habe den ersten Satz gesehen und da habe ich zwischendurch gedacht, Mensch, Felix, das ist alles nicht so richtig gut, was du hier machst, aber er ist jetzt durchgekommen und ist weiter und steht in der dritten Runde, trifft auf Ben Shelton. Der hat gegen Kei Nishikori 2 sehr, sehr unterhaltsame Sätze gespielt. 7-6, 6-4 führte er. Dann gab es die Regenpause und in der Regenpause hat Kei Nishikori aufgegeben. Schade.
Man fragt sich, wie sowas läuft, ne? Muss der dann rüberlatschen zum Schiedsrichter oder an irgendeine Kabine klopfen?
Ja, wahrscheinlich, ne?
Hat er dann, was hat er nachher in der Pressekonferenz gesagt? Ich habe es da irgendwo wieder in irgendeiner Agenturmeldung gelesen. Schulter, irgendein Problem hat er auf jeden Fall wieder. Aber er hofft, für den Rasen am Start zu sein. Und wir wissen, spielerisch ist das wahrscheinlich immer noch ein Top 50 Spieler. Aber ja, wir wissen auch, der tritt nur an, wenn er sich wirklich gut fühlt.
Ja, absolut. 2 Ergebnisse können wir jetzt noch nachtragen von Matches, die gerade zu Ende gegangen sind. Bianca Andreescu gewinnt in 3 Sätzen gegen Anna Kalinskaya. Große Geschichte, wie ich finde. Und Anna Bogdan hat gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen mit 6-4, 6-4. Und bei Echeverry gegen Rinderknecht geht es wahrscheinlich in den 5. Satz. Also. Und Viktoria Azarenka führt im 2. Satz mit 5-2. Also das ist jetzt auch nochmal eine Sache, die vielleicht noch ein bisschen dauern wird. Gucken wir auf den Tag für morgen. Heute gab es um 23 Uhr noch Tennis, Einzeltennis auf allen 16 Plätzen. Morgen gibt es nur 16 Einzel insgesamt. Coco Gauff gegen Diana Jastremska ab 12 Uhr auf dem Châtrier dahinter. Jannik Sinner gegen Pavel Kotov, Iga Świątek gegen Marie Buskova und dann in der Night Session Carlos Alcaraz gegen Sebastian Korda, Andrei Rublev gegen Matteo Arnaldi, Ludmila Samsonova gegen Elisabetta Cocciaretto, Leila Fernandes gegen Ons Jabeur und Zhang Jiden gegen Stefanos Tsitsipas. Ich freue mich auf die beiden Matches spät auf dem Longlen. Fernandes gegen Ons Jabeur und Zhang Jiden gegen Stefanos Tsitsipas, das könnten 2 gute Matches werden.
Ja, die wollte ich auch gerade herausstreichen. Fernandes, die ja hier schon mal im Viertelfinale stand, die wirklich eine tolle Konterspielerin ist, und Jabeur, bei der ich das Gefühl habe, so langsam kommt die in Form. Und die ist auch eine mögliche Halbfinalkandidatin und könnte das wahrscheinlich mal ganz, ganz dringend gebrauchen. Aber ich glaube, die wird ordentlich gefordert werden. Und Zhang kann halt wirklich einen Ball sehr schnell machen und wird damit wahrscheinlich durchaus die ein oder andere Schweißperle auf Tsitsipas Stirn bringen, aber ich glaube, der wird sich schon durchsetzen am Ende.
Wir werden sehen und wir werden auch morgen wieder einen Podcast anbieten können. Samstag wird es schwierig für uns beide, einen Podcast zu machen, aber vielleicht finde ich dann jemanden hier vor Ort, der nicht bei Springer arbeitet. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Bluesky. Und wenn euch so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden möchte ich auch mit einer Spende unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links für Steady und für PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de